Die Gnade unseres Herrn und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, manchmal kommst du durch die Wände, das haben wir gerade gesungen. Und das, was wir da gerade gesungen haben, ist genau das, was die Jünger vor unserem Predigttext, vor Himmelfahrt, erleben durften. Wie Jesus durch die Wände kommt, sie ihn berühren können, ertasten können, erleben können. Und dann waren da 40 Tage voller Begegnung. Da ist viel passiert, Jesus hat sich vielen gezeigt und die Jünger haben wahrscheinlich neuen Mut, neue Lebendigkeit, neue Hoffnung bekommen. Aber vielleicht waren sie dennoch so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Warum? Naja, also sie hätten vielleicht damit gerechnet, dass es jetzt wieder so richtig losgeht. Aber eigentlich passierte ja nichts. Also Jesus zeigte sich. Aber so richtig los und richtig Verkündigung passierte nicht. Und sie durften sich fragen, ja, was passiert jetzt? Rächt er sich jetzt irgendwie? Also werden jetzt die, die ihn getötet haben, irgendwie zur Rechenschaft gezogen? Was passiert jetzt wirklich nach dieser Auferstehung? Und irgendwie sind sie dazwischen. Und im Predigttext, den wir eben schon mal gehört haben in der Lesung, und die Himmelfahrt und dieser Moment zwischen Ostern und Pfingsten, der ändert dann doch für die Jünger alles. Christi Himmelfahrt, dieses Ereignis dort am Ölberg, das wird zu einer Wegmarke, die den Jüngern neue Hoffnung gibt und sie in Hoffnung gestalten lässt. Ich lese uns noch einmal den Predigttext aus dem Lukasevangelium. Er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Also vorher, vor dieser Begegnung am Ölberg, vor der Himmelfahrt, war da immer noch so ein Hauch von Furcht, ein Hauch von Erschrecken, ein Hauch von Zweifel, ein zögerliches Herantasten bei einigen im wahrsten Sinne des Wortes. Und nachher, nach dieser Begegnung, ist da Anbetung, ist da große Freude, ist da Lobpreis, ist da Aufbruchstimmung und neue Hoffnung und Lust auf Zukunft. Was passiert in diesem Moment? Was ist es, was die Jünger dort erleben? Warum weicht die Skepsis? Warum werden hier die Weichen endgültig auf Hoffnung gestellt? Drei Hoffnungsanker möchte ich herauslesen aus diesem Predigttext und euch anbieten. Drei Hoffnungsanker, die Jesus hier setzt. Einmal Jesu Auslegung der Schrift, dann Jesu Beauftragung, der Missionsauftrag und Jesu Zuspruch am Ende. Der erste Hoffnungsanker, Jesu Auslegung der Schrift. Im Text heißt es, da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Die Jünger bekommen neue Hoffnung, weil Jesus ihnen entlang dieser fünf Bücher Mose, entlang der Propheten, entlang der Psalmen erklärt, warum eigentlich alles von Anfang an auf ihn hinauslaufen sollte und musste. Was erklärt Jesus hier seinen Jüngern? Er erklärt ihnen zum Beispiel die Wahrheit der Prophezeiung, dass alles sich erfüllt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das, was wir jetzt in Matthäus zum Beispiel lesen können im Evangelium, genau das Ergebnis von diesen Erklärungen ist, diese vielen Querverweise zwischen den prophetischen Büchern und dem, was dann tatsächlich passiert ist. Und wir erinnern uns häufig daran, wenn wir in Advents- oder in Passionsgottesdiensten sitzen, wo wir genau diese Parallelen uns immer wieder anschauen. Und entlang dieser ganzen Prophezeiungen erklärt Jesus ihnen dann wahrscheinlich auch diese große Linie von Anfang der Schöpfung über den Fall, über das ständige Hin und Her des Volkes Israel mit sie kommen mal wieder näher zu Gott und sind mal wieder weiter weg. So leichte Erlösungsschritte, aber nie das Finale und dann endlich doch die finale Erlösung durch Jesus und der Beginn der Erneuerung. Diese große Linie, die wir in der Bibel finden, die hindeutet auf die Rolle, die Jesus als Opferlamm, als die endgültige Erlösung nimmt. Das ist so ein bisschen was für den Verstand. Also Sie bekommen eine Bibelstunde vom Chef und bekommen alles gut ausgelegt und erklärt. Und dann geht Jesus aber noch ein Stückchen weiter, denn was Sie auch dort erleben, und das war auch zentral im Predigttext, das ist vielleicht so dieser Kern dessen, was da drin steckt. Das Evangelium und vielleicht damit verbunden so ein Wow-Effekt auch für die Jünger. Die zentrale Botschaft, die sie hier von Jesus bekommen, nämlich ihr seid gerettet aus Gnade. Nicht, weil ihr besonders toll seid oder weil ihr etwas geleistet habt, sondern aus Gnade. Aus einer Gnade, die euch von nun an verändern wird. Das ist die gute Botschaft, die zu Selbsterkenntnis führt und aus Selbsterkenntnis wird Buße und aus Buße wird Vergebung der Sünden und dann beginnt die Veränderung. Jesus öffnet seinen Jüngern das Verständnis der Schrift für Kopf und für Herz, für beide Ebenen. Warum ist diese Erklärung, warum ist dieses Erklären der Bibel ein Hoffnungsanker? Ich glaube, zum Ersten, weil es uns Erkenntnis gibt, dass alles das, was da von Jesus erzählt wird, wahr ist. Ein Beleg für Gottes Wahrhaftigkeit und für seine Treue. Paulus schreibt später mal, denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Dieses Erkennen, dass das was steht, das wird wahr. Verheißungen werden wahr. Das gibt Hoffnung. Das wäre nur für den Kopf, für das Herz ist aber das, was Jesus hier auch mit vermittelt. Und es gibt so einen anderen Text, der auch kurz nach der Auferstehung spielt, die Begegnung Jesu mit den Emmaus-Jüngern. Da legt er ihnen auch die Schrift aus. Und da sagen die Jünger, die mit ihm unterwegs waren nach Emmaus am Ende, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Das ist mehr als irgendwas mit dem Verstand erfassen. Das geht ins Herz. Und ich glaube, das war hier auch die Botschaft, die die Jünger mitgenommen haben dort am Ölberg. Dieses tiefe Bewegtsein, wenn Jesus erklärt, was er für uns ist. Sich geliebt wissen, ihm vertrauen können, auch mit allen Zweifeln und mit schwerem Umgehen zu lernen. Das ist das, was in dieser Botschaft drinsteckt. Und deshalb ist diese Auslegung der Schrift, das, was Jesus hier tut, einmal ein Blick auf die große Linie, etwas für den Kopf und etwas für das Herz, dass unser Herz neu brennen kann für das, was wir hier von Jesus hören, was uns berührt. Etwas, was Hoffnung gibt. Der erste Hoffnungsanker. Der zweite Hoffnungsanker ist die Beauftragung, die Jesus den Jüngern mitgibt. Wozu werden sie beauftragt? Wozu werden sie berufen? Seid Zeugen. So der Auftrag. Zeuge aber nun wofür? Ich versuche mal so drei Kreise oder drei Schichten aufzumachen. Da ist einmal die Bitte, Zeuge zu sein für das, was sie ganz persönlich selbst erlebt haben. Die erlebte Gnade, dafür Zeuge sein zu wollen und zu sollen, dieser Kern, davon erzählen, was Gnade mit mir persönlich macht, mit ihnen persönlich gemacht hat. Davon erzählen, wie sich das anfühlt, dieser heilige Begriff Gnade, mit dem wir etwas anfangen können, aber viele außerhalb von Kirche eben nicht. Was macht das mit dir und was ändert das in dir? Was heißt das, bedingungslos geliebt zu sein? Und mit Jesus unterwegs sein zu können, weil er dir gnädig ist. Wie fühlt sich das an, wenn ich vorher Zolleinnehmer und Finanzbetrüger war und jetzt plötzlich mit ihm unterwegs sein darf? Wie fühlt sich das an, wenn ich weggelaufen bin und ihn verleugnet habe und er mich trotzdem beruft für ein großes Amt in der Kirche? Diese Gedanken haben sich vielleicht die Jünger gemacht und wir können uns fragen, was ist denn bei uns eigentlich passiert? Also was hat sich bei uns verändert in dem Moment, wo wir das für uns erleben durften, dass Jesus uns bedingungslos liebt und dass er uns mit seiner Gnade begegnet. Wie übersetzen wir das in unsere ganz normale Alltagssprache? Und inwiefern hilft uns das auch, neue Perspektiven zu kriegen, zum Beispiel für Familie, für Erziehung, für Umgang mit Krisen? Hilft uns das da wirklich? Und wie drücken wir das aus, sodass das jemand versteht, der sich nicht sonntags mit hier uns trifft? Perspektiven bekommen beispielsweise auch für meine Arbeit, die ich neu in den Blick nehmen kann, weil ich um diese Gnade weiß. Diesen Transfer, diese Übersetzung, die ist es, die Jesus erwartet, wenn er sagt, wir sollen Zeuge sein. Man könnte auch sagen, von dem reden, was uns im Herzen bewegt. John Ortberg hat es mal schön in einen Vers gebracht, den ich als Kurzzusammenfassung, als Definition von Missionieren ziemlich gut finde. Er hat gesagt, Menschen, die wir lieben, sollen wir zusammenbringen mit dem, dem wir folgen. Relativ einfach von unserer Gnade sprechen, sodass diejenigen, die wir lieben, zusammenkommen mit dem, den wir folgen. Gegen alle Peinlichkeitsrisiken hinweg genau das zu tun und auch uns persönlich verletzlich machen, wenn wir hier von dem Innersten, was uns bewegt, reden und Menschen damit hineinnehmen. Dieser Kern. Die nächste Schale, da sollen wir eben erzählen, wie diese große Geschichte läuft. Wir sollen Zeugen sein für diese große Linie, die Jesus auch seinen Jüngern aufmacht. Nicht nur das persönliche Erleben, sondern auch die Geschichte dahinter. Das historische Geschehen erklären können und bezeugen können, dass das tatsächlich wahr ist, was wir hier als christliche Weltanschauung so sehen. Große Worte wie Apologetik fallen einem hier vielleicht ein, da wo wir erklären können, dass das wahr ist, was uns Gott hier in der Bibel zeigt. Und ich glaube, der Bedarf damals ist mindestens genauso groß gewesen wie der Bedarf heute. Damals, gut, da gab es diese Weltanschauung in der Breite noch nicht, da wussten die Menschen noch nicht darum. Heute ist es vielleicht ähnlich, da wissen sie zwar davon, aber haben es schon überwunden, bevor sie es überhaupt kennengelernt haben. Ich glaube, heute ist dieser Anteil von Menschen, die eben nicht christlich sozialisiert sind, die nicht damit aufgewachsen sind, mehr und mehr groß. Deswegen haben wir auch dort diese Aufgabe, Zeugen zu sein für diese christliche Sicht auf die Welt, für die christliche Weltanschauung. Und vielleicht ist das die Anforderung an uns, da eine Basis zu legen und selbst auch basisfest zu werden, damit wir hier auch sprachfähig werden. Und das Dritte, was Zeuge sein meint, ist vielleicht auch dann über dieses theoretische, wir erklären Weltanschauung, es ganz praktisch zu machen. Also rauszugehen und die Menschen erleben lassen, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein. Menschen erleben lassen, wie Christen sind und ihnen neue Erfahrungen mit diesem Gott und dieser Gnade ermöglichen. Neudeutsch nennt man das, glaube ich, gerne Fresh Expressions of Church erleben lassen, Fresh Ex. Also irgendwas Neues erleben lassen, was alltagsfähig und anpass- und andockfähig ist für Menschen, die eben nicht christlich sozialisiert sind. Ein Brückenschlag in die Welt. Viele Gemeinden setzen dort auf Diakonie, auf soziale Projekte und versuchen darüber mit Nichtchristen ins Gespräch zu kommen und ihnen zu zeigen, wie Gott ist, Erlebnisse zu machen, wie Christsein ist. Und ich glaube, das ist ein dickes Brett, aber ich glaube, es ist notwendig, es zu bohren. Ich habe vor kurzem eine Befragung gelesen und die Ergebnisse einer Befragung gelesen, einer INSA-Studie. Und da wurden Nichtchristen repräsentativ befragt danach, wie häufig sie im letzten Jahr Christen als anders erlebt hätten. Und da haben immerhin 38% gesagt, Christen sind irgendwie anders. Die Zweitfrage war aber, inwiefern waren sie denn positiv anders? Und da war es nur jeder Dritte. Also insgesamt 13%, die gesagt haben, Christen erlebe ich irgendwie als positiv anders. Und ich glaube, das ist für uns so eine Aufforderung, genau dort dieses Brett zu bohren und rauszugehen, motiviert zu sein, um den Menschen zu zeigen, dass wir positiv anders sein können. Und dass wir etwas zu bieten haben, was ihr Leben auch reich machen kann. Warum dient nun dieser Missionsauftrag als Hoffnungsanker? Ich glaube, weil es eine zentrale Botschaft ist, die uns auch Hoffnung machen kann. Denn wenn wir beauftragt werden, so etwas zu tun, dann steckt dahinter die Botschaft, es geht auf jeden Fall weiter. Gott hat noch etwas mit den Menschen vor. Und die Geschichte ist weder damals am Ölberg noch heute an Himmelfahrt zu Ende. Kreuz und Auferstehung sind geschehen, das ist Erlösung. Aber jetzt beginnt eigentlich auch erst die richtige Veränderung und Erneuerung. Auf uns wartet Gutes. Es gibt eine gute Zukunftsprognose für uns als Kirche, als Christen in dieser Welt. Und deswegen haben wir hier, glaube ich, einen Auftrag, der anders lautet, als wir können die Kirche irgendwie sozialverträglich abwickeln. Sondern wir können etwas dagegen setzen, wenn wir etwas hören vom Mitgliederschwund, von Finanznot oder von Desinteresse. Wir können sagen, wir haben hier einen Hoffnungskern und wir haben eine Hoffnung, die wir weitertragen können. Und wir können dabei sein. Und das kann uns auch Hoffnung geben, dabei sein zu können bei dieser Geschichte, die nicht wir schreiben, sondern die Gott mit seinem Volk, mit seinen Menschen weiterschreiben wird. Und das Schöne ist, wir dürfen dabei sein, obwohl wir so sind, wie wir sind. Obwohl wir alles sind und keinen Heldenstatus brauchen oder haben, aber dennoch beruft uns Jesus auch in sein Team. So wie er damals die berufen hat, die weggelaufen sind oder sich von ihm abgewendet haben. Und damit enthält dieser Missionsauftrag so eine doppelte Hoffnungsbotschaft für uns. Einmal als Selbstwertgefühl, wir können wirklich dabei sein bei dieser großen Geschichte, aber dann eben auch die Entlastung, dass Fehler verziehen werden und dass wir, so wie wir sind, unterwegs sein können mit Jesus, mit Gott, um diesen Auftrag, Zeuge zu sein, tatsächlich zu leben. Hoffnung für uns. Und der dritte und finale Hoffnungsanker, das ist Jesu Zuspruch am Ende. Kein Auftrag ohne Zuspruch, keine Berufung ohne Verheißung. Hier und heute nur ein kurzer Spoiler, weil in 10 Tagen ist Pfingsten und da werden wir viel mehr über diesen Zuspruch hören, als heute hier sein muss. Es ist die Zusage des Heiligen Geistes, die wir hier bekommen. Jesus segnet seine Jünger und kündigt ihnen an, dass sie diese Kraft aus der Höhe bekommen werden. Den Heiligen Geist als Lehrer und Tröster, aber eben auch als diese innere Kraft, die uns fähig macht, diesen Auftrag zu leben und den Menschen als Christen auch zu begegnen. Eine Kraft, die fähig macht, Zeuge zu sein über den heutigen Tag hinaus. Und daneben auch diese Ankündigung, dass Jesus tatsächlich wiederkommen wird. Also es gibt dieses finale große Happy End. Kraft für heute und positiver Ausblick für uns als christliche Gemeinschaft. Warum macht das Hoffnung? Ich glaube, dass diese Ankündigung des Heiligen Geistes uns total entlastet von irgendeinem frommen Leistungsdruck oder davon, dass wir überfordert sein könnten. Nicht unsere Kraft ist entscheidend, sondern die Kraft aus der Höhe ist entscheidend für das, was wir hier tun dürfen. Und da ist Jesu Botschaft klar, fürchtet euch nicht, so wie er es seinen Jüngern sagt, verzagt nicht, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Unabhängig davon, welche Rückschläge oder welches Scheitern ihr erleben werdet als meine Kinder, die ihr unterwegs seid, das Ende meiner Geschichte mit euch ist schon geschrieben und es ist ein Happy End. Ich werde nämlich wiederkommen. Und an dieser Hoffnung könnt ihr euch festhalten, ihr müsst nicht wanken, denn ich, Jesus, der euch das zusagt, bin treu und verlässlich. Das ist der dritte Anker. Nach dieser Ansprache, nach diesen 3 Hoffnungsankern, wird Jesus von der Wolke umhüllt und fährt gen Himmel. Für die Jünger hat sich mit dieser Wegmarke viel verändert. Sie kehren nach Jerusalem zurück und haben große Freude und beten Gott an und loben Gott. 10 Tage später beginnt dann ihre große Reise auf dem Missionsfeld. Sie bekommen den Heiligen Geist und gehen in diese Geschichte mit Gott und bauen Kirche. In Hoffnung beginnen sie, Zukunft neu zu gestalten. Und ohne dieses Gestalten wären wir heute nicht hier. Was nehmen wir aber mit aus dieser Begegnung dort am Ölberg? Was nehmen wir mit in unsere nächste Woche, in die nächsten 10 Tage bis Pfingsten vielleicht? 2 Angebote. Das erste Angebot betrifft dieses Fundament. Die Bibel mehr von Jesus herlesen. Also Jesus in jedem Buch der Bibel entdecken wollen und schauen wollen, inwiefern das, was wir dort lesen, schon auf Jesus hinweist und diese große Linie aufmacht, aus der heraus wir unsere Gnade schöpfen können. Jetzt habt ihr alle sicherlich schon oft und immer wieder die Bibel gelesen, Aber vielleicht ist das nochmal so ein neuer Impuls, auf diese Texte zu schauen. Und wer mehr Anregungen braucht, der google gerne Timothy Keller, der genau dazu gerade so eine ganze Reihe an Podcasts veröffentlicht, wo er das tut und sich diese Bibel anschaut, die Bücher in der Bibel anschaut und immer diesen großen Bogen schlägt. Ich glaube, dass dadurch ein Fundament entstehen kann, für uns ein positives Fundament, was uns einen hoffnungsvollen Blick auf die Zukunft ermöglicht. Die Bibel von Jesus her lesen. Und das zweite Angebot, Mitgestalter tatsächlich werden in Gottes Mission. Und vielleicht mit einer Leitfrage verbunden für die nächsten Tage. Welche Menschen außerhalb unserer, außerhalb deiner christlichen Blase, in deinem anderen Leben liebst du so sehr, dass du diesen Menschen in Verbindung bringen möchtest mit Jesus, dem du folgst? Und wie kannst du diesem Menschen das, was dich bewegt, so vermitteln, dass er es versteht? Himmelfahrt ist hier eine Einladung für uns, tatsächlich an der Stelle kreativ zu werden. Und Gemeinde und vielleicht erstmal kleine Beziehungen genau in diese Richtung zu bauen, damit Menschen Raum bekommen, um Jesus zu begegnen. Und am Ende vielleicht von dieser Gemeinde und von uns sagen, hier kann ich etwas erfahren, das mein Leben auf einen festen Grund stellt, von dem aus ich den vielfältigen Krisen in dieser Zeit hoffnungsvoll begegnen kann. Und genau dazu sind wir herzlich eingeladen. Und diese Einladung spreche ich heute gerne aus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.